Gestern haben wir etwas weit ausgeholt über den Simon Petrus, der uns in diesen Tagen wichtig werden soll. Der Herr, der an Petrus gewirkt hat. Am Leben des Petrus wird anschaulich, wie der Gott aller Gnade beruft, vorbereitet, stärkt, kräftigt, gründet und bewahrt. Gestern haben wir über Berufung gesprochen, Lukas 5, wie der Petrus, der Fischer, der Sündige, der Jesus nichts zugetraut hat und der erfahren muss, wie Jesus lebenschaffendes Wort selbst geflickte Fischernetze füllen kann, wie der jetzt beauftragt wird, Menschen zu fangen. Dass in dieser Welt nicht bloß Netze ausgeworfen werden, in denen wir dummen Menschen, Petrus sagt im zweiten Petrusbrief, sie sind wie unvernünftige Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Die Welt legt listiglich in solchen Dingen, die sie unschuldig nennt, weil sie sich selbst nicht kennt, viel Netz und Schlingen. In dieser Welt wirft auch unser Herr sein Netz aus, wie man einen See, der abgelassen wird, leer fischt, um die Fische zu retten, so werden die Boten Jesu beauftragt, Menschen zu fangen. Nicht als Sträflinge, sondern als Gerettete vor den Netzen dieser Welt. Aber nun heute zu dem Thema der Gott aller Gnade, der uns berufen hat, der kann gründen auf festen Grund stellen. Der Petrus hat ja von Jesus den Ehrennamen bekommen, Kephas, aramäische Wort, oder Petros, das griechische Wort, Fels, Felsenmann. Auf diesen Felsen will ich die Gemeinde bauen. Und bis heute wird in Rom, wo sich ja der Papst als der Nachfolger des Petrus versteht, dies Wort so verstanden, dort ist die Gemeinde Jesu in gutem Schutz, wo sie auf den Petrus gegründet ist, auf diesen Felsen. Dort ist die wahre Kirche, wo man mit dem Petrusamt verbunden ist. Dort können die Pforten der Hölle nicht überwältigen. Aber das hat der Petrus nie von sich gesagt. Kommt her zu mir, dann werden euch die Pforten der Hölle nicht überwältigen. Haltet euch an mich, ich bin eingesetzt als der Fels, dann seid ihr wohl gegründet. Der Petrus wusste, was er für ein wackeliger Fels ist. Und dass der Einzige, der gründen kann, auch ihn gründen kann, der Gott aller Gnade ist. 1. Petrus 5, 10, der Gott aller Gnade kann euch vollbereiten, kräftigen, gründen. Wir sind wie irrende Schafe, 1. Petrus 2. Aber er ist der Hirte und Bischof unserer Seelen. Er ist der Fels, auf dem wir wohl gegründet sind. Aber nun hat diese Frage den Petrus gar nie losgelassen. Wenn wir im zweiten Petrusbrief aufschlagen, ich bitte Sie einmal, das zu tun, zweiter Petrusbrief, Kapitel 1, da heißt es in Vers 16, denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. 2. Petrus 1, 16. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Diese Frage hat er Petrus gehört und auch gelten lassen. Die aus der Gemeinde damals schon kam und die eigentlich immer kommen muss, wenn Menschen über etwas nachdenken. Stimmt's denn auch? Wir sind gar nicht zu skeptisch im Normalfall, sondern viel zu leichtgläubig. Alle miteinander. Im Blättle steht's und wir meinen, sei die Wahrheit. Und der Herr Pfarrer hat's gesagt, und da wird's ja auch stimmen. Und wenn eine Werbung kommt, Professor Bergmann empfiehlt XY-Zahnpaste als die beste Zahnpaste, Ihnen fällt kein Zahn mehr heraus, dann kaufen wir bestimmt das nächste Mal XY-Zahnpaste. Ohne zu fragen, wer ist eigentlich der Professor Bergmann. Und wenn uns ein Blättchen ins Haus kommt, auf dem ein verhungertes Somali-Kind abgebildet ist, tut etwas für die armen Kinder, dann füllen wir schnell die Zahlkarte aus, ohne zu fragen, wer kriegt es denn eigentlich und kommt das Geld auch an. Wir sind ja so leichtgläubig. So leichtgläubig. Und wir sollten oft und in vielen Bereichen viel mehr nachfragen. Stimmt's denn auch? Die Welt ist voll Lüge von Anfang an. Und deshalb stellt sich der Apostel Petrus auch der Frage, ist denn das, was wir vertreten, bloß ein Traum? Ist das bloß Vermutung? Sind das kluge Fabeln, Märchen? Bei der zurückliegenden Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, in Osnabrück, waren viele Vertreter der Jugend da und es hat mich wieder einmal beeindruckt, wie diese jungen Leute aufgestanden sind, einer um den anderen, die Kirche muss mehr tun für den Frieden in der Welt und für die Ausländer und gegen die Unterdrückung in El Salvador und Somalia. Was kann denn die Kirche schon tun? Wir werden mit den eigenen Vikaren nicht fertig. Und als ob wir die Welt ändern könnten. Da ist immer wieder eine junge Generation, die hofft, dass man die Welt anders machen kann. Und wenn man sie fragt, wie kommt ihr denn drauf? Das muss doch möglich sein. Das ist noch die gleiche Begeisterung, wie sie unser großer Landsmann Friedrich von Schiller in den drei Worten schicksalsschwer gesagt hat von der Hoffnung. Die Hoffnung ist kein leerer Wahn gezeugt im Innern des Toren. Im Herzen kündet es laut sich an. Wir sind zu was Besserem geboren. Im Herzen. Tja, stimmt's auch? Oder ist bloß eine kluge Fabel? Ist es ein Traum, eine Utopie? Und da sagt Petrus, ich sage euch, dieser Frage stelle ich mich. Kündet es bloß im Herzen sich an, dass der Jesus doch helfen muss und dass es einen Halt geben muss? Nein, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen des Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Entschuldigung, das ist nicht ein Traum, sondern wir haben es gesehen. Als er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit, von Gottes Herrlichkeit, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Und wir haben desto fester das prophetische Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf hört. Also das, was Petrus einmal seinen Gemeinden in 1. Petrus 3 gesagt hat, seid bereit, alle Zeit zur Verantwortung, zur Rechenschaft, der Grund fordert, der Hoffnung, die in euch ist. Wenn einer sagt, jetzt sag doch mal, wie kommst du eigentlich drauf, dass du meinst, wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, ist das ein Traum? Nein, dann sage ich, ich habe die Herrlichkeit Gottes über dem Jesus gesehen und ich habe die Stimme Gottes gehört, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, so hat es Gott gesagt, und den sollen wir hören. Ich spreche von etwas, was ich gesehen und gehört habe. Nicht etwas, was ich erträume, dass ich vermute, dass ich erhoffe, sondern ich habe es gesehen und gehört, das ist Realität. Der Petrus möchte seine Gemeinde auf einen festen Grund stellen, weil er selber gegründet worden ist. Für ihn hat diese Stunde auf dem heiligen Berg bedeutet, dass er gegründet wurde. Nochmal, wenn er gefragt wurde, ja, ist denn die Sache fest, ist sie verlässlich? Ja, seit wir auf dem heiligen Berg waren, als wir diese Stimme Gottes hörten, als wir die Herrlichkeit Gottes sahen, wussten wir, der Jesus ist von Gott in Kraft eingesetzt. Auf den kann man sich verlassen. Er ist der letzte Herr. Mit dem führt Gott seinen Plan durch. Berufen wurde der Petrus am See Genezareth. Gegründet wurde sein Glaube dort auf dem heiligen Berg. Und jetzt lassen Sie uns diese Geschichte hören und ein wenig darüber nachdenken. Lukas 9. Wir können immer wieder die Parallelstellen mithören im Ohr. Matthäus 17, Markus 9, sind ganz leichte Verschiebungen in den Berichten, Ergänzungen, sodass wir immer alle drei Berichte sozusagen miteinander hören müssen. Aber wir lesen jetzt einmal Lukas 9 ab Vers 28. Und es begab sich nach diesen Reden, nach 8 Tagen, dass Jesus zu sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg zu beten. Und als er betete, war das Aussehen seines Angesichts anders. Und sein Kleid wurde weiß und glänzte. Bei den Parallelberichten bei Markus heißt es, wurde weiß wie Schnee, wie kein Färber auf Erden weiß machen kann. Also der Werbespruch, weißer geht's nicht mehr, das ist eine ganz alte Geschichte, es steht schon in der Bibel, bloß da wird es deutlich, es geht noch weißer als bei dem Reinigungsmittel, das wir heute gebrauchen. Wenn göttliche Herrlichkeit da ist, dann ist da ein strahlender Glanz, der alle Reinigungsmittel dieser Welt übertrifft. Und siehe, 2 Männer redet mit ihm, es waren Mose und Elia. Die erschienen verklärt und redeten von dem Ausgang, welchen Jesus erfüllen sollte zu Jerusalem. Petrus aber und die mit ihm waren, waren voll Schlafs. Das ist mir immer tröstlich, man sollte nicht über der Kirche Schlaf schimpfen. Tja, wenn das möglich ist, dass der Petrus in der Stunde der Anfechtung, als Jesus sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, geschlafen hat, und wenn es hier bezeugt wird, dass selbst die Stunde der Herrlichkeit beinahe verschlafen wurde, das ist eine Gefahr, in der wir sind. Es gehört auch zu dem, dass der Feind es rauben will. Die Augen waren voll Schlafs. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie Jesus verklärt war und die 2 Männer bei ihm standen. Und es begab sich, da die von Jesus schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, hier ist gut für uns sein. Lasst uns 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Aber er wusste nicht, was er redete. Da er aber solches redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, da sie die Wolke überzog. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Bei Matthäus wissen wir, das heißt: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein, und sie verschwiegen es und verkündigten niemand in jenen Tagen, was sie gesehen hatten. Bei Matthäus 17 heißt es: Und Jesus gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen, bis des Menschensohn von den Toten auferstanden wäre. Und sie wunderten sich und fragten sich, was das wäre, die Auferstehung von den Toten. Hier ist also die große Amtseinsetzung Jesu. Die Amtseinsetzung zum Leiden. Sie sprachen über den Ausgang, welchen er sollte nehmen zu Jerusalem. Wir Pfarrer haben ja so eine besonders schöne Form der Amtseinsetzung. Mein Vetter Ulrich Eisler, Berufsschuldirektor, hat schon ein paar Mal gesagt, bei den Investituren und Ordinationen seines Bruders oder bei uns, den Vettern: Hast du sowas wie mir im Schulbereich nicht? Da wird geschwind ein Erlass verlesen vom Oberschulamt und fertig, und euch mal Rektor. Und bei euch ist ein Gottesdienst. Ich denke noch an meine Amtseinsetzung als junger Pfarrer im Ulmer Münster, diese wunderbaren Gewölbe des Doms und eine Gemeinde, die sich mitfreut, und Posaunen und Kirchenchor und Kerzen auf dem Altar und die Talare der Pfarrer, der Zeugen. Schön. Und Jesu Amtseinsetzung ist auf einem kahlen Berg. Kein Dom ist da. Es ist auch keine Gemeinde, die teilnimmt, kein großer Chor, der die Feier umrahmt. Es kommen keine Presseberichte in der Zeitung, die örtliche Presse ist nicht vertreten. Es geschieht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und doch ist der Glanz Gottes da. Die Herrlichkeit Gottes strahlend, wie nur der Sonnenglanz, an dem wir uns im Frühjahr wieder freuen, ein schwacher Abglanz ist von der ganzen Herrlichkeit Gottes. Der dänische Kirchenliederdichter Grundtvig hat das schöne Lied gedichtet: Irdische Dome brauchst du nicht, Dome, die Meister erbauen, Schatten sind sie. Vor deinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Auch die herrlichsten Kathedralen von Freiburg und Ulm und Köln sind nur ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes, nur Hinweis auf die Vollkommenheit Gottes. Und die leuchtet um Jesus. Schon ein Vorgeschmack der Auferstehungsherrlichkeit, wenn es Matthäus 17 klar heißt, als Anweisung Jesu: Petrus und Johannes und Jakobus sollten davon nichts erzählen, bis des Menschensohn auferstanden ist, bis das Wirklichkeit wird, dass es auch andere, sogar ein skeptischer Thomas, begreifen. Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart, Gottes Glanz ist in Jesus da. Wenn der Thomas das ausruft: Mein Herr, mein Gott. Und es war ihm doch bloß darum gegangen, dass er die Wundmale sieht. Und dann sieht er plötzlich Gottes Herrlichkeit, Gottes Strahlen. Der Auferstehungsglanz ist da, der schon an Weihnachten aufgeleuchtet ist, als es bei den Hirten hieß: Die Klarheit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Die Gottesherrlichkeit, von der Mose etwas begriffen hat am brennenden Busch, Die Gottesherrlichkeit, die Jesaja von ferne geschaut hat bei seiner Berufung, als er nur die Außenseite Gottes sah und dann rief, weh mir, ich vergehe. Mit diesem heiligen Gott passe ich nicht zusammen. Tausendmal tausend dienten ihm. Der strahlende Gottesglanz, von dem Jesaja 40 berichtet ist, wenn das Volk Gottes wieder befreit wird aus seiner Knechtschaft, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden über den Steppen, über den Tälern und den Bergen. Die Herrlichkeit Gottes soll aufleuchten. Das Wort aus Jesaja 60, das wir so oft in der Adventszeit hören, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Die Herrlichkeit des Herrn, die aufleuchtet über dem, der aussieht wie ein Menschensohn, von dem Daniel 7 berichtet ist, dass er vor den Alten im Himmel gebracht wird. Der gab ihm Macht und Ehre und Reich, dass alle Völker und Leute und Sprachen ihm dienen, und seine Macht ist ewig und sein Reich hat kein Ende. Strahlende Herrlichkeit über dem einen, dem alle Macht gegeben wird. Und das wird nun sichtbar, dass es dieser Rabbi aus Galiläa ist, an dessen Saum des Mantels sich der Puderstaub der Straßen Galiläas gesammelt hat, über dessen Gesichtszügen die Entbehrungen sind des Hungers. Er hat keinen Ort, da sein Haupt hinlegt. Die Müdigkeit, wenn Tag und Nacht Menschen um ihn sind, die ihn brauchen. Und plötzlich wird dieser schwache Jesus, der sich verzehrt im Dienst für Menschen, in die ganze Herrlichkeit Gottes hineingenommen. Stunde der Gottesnähe. Stunde der Nähe Gottes. Kein Wunder, sagt der Petrus, selbst wenn er noch voll Schlaf ist und nicht recht weiß, was er sagt. Hier ist gut sein. Das ist die Ahnung, die in uns ist von den Tagen der Schöpfung her, dass es gut für uns ist in der Nähe Gottes. Ich weiß nicht, ob das Wort von Augustin stimmt, dass unsere Seele unruhig ist, bis sie Ruhe findet, Gott in dir. Ich weiß es nicht, ob dieses Sehnen da ist, aber wenn Gottes Nähe da ist, dann empfindet es jeder Mensch, das ist gut. So ist's recht. Das empfinden wir doch bei der Seelsorge, noch bei ganz gottentfremdeten Menschen, die fast sich scheuen, dass wir über ihnen ein Bibelwort sagen oder ein Gebet mit ihnen sprechen, dass sie nachher Tränen in den Augen haben und einen warmen Handschlag geben, weil sie merken, so wär's recht, dass Gottes Wort mich trifft, dass ich nicht ausgeschlossen bin von Gott. Hier ist gut sein, so wie bei den Tagen der Wüstenwanderung, als Gottes Volk befreit war aus der Knechtschaft von Ägypten und dann Gott mit seinem Volk war, auch in der Wüste. Auch wenn sie bloß Zweige zusammensteckten als primitive Zelte, hier ist gut sein. Weil Gott vor uns herzieht, weil Gott mit uns redet, weil Gott über uns wacht. Wenn wir auf Freizeiten sind, dann bekommen wir eine Ahnung davon. Da geht es am Schluss fast jedem so, dass er gar nicht gern wieder heimgeht. Ja, es ist schön, man hat auch Heimweh, aber oh, was daheim wieder alles auf mich einstürmt. An irdischen Dingen, die mich wieder hinunterziehen. Und hier war ich auf dem Berg. Es geht jungen Leuten so. wenn sie das erste Mal auf Freizeiten sind und etwas von der Nähe und von dem Rufen Gottes gespürt haben. Und jetzt muss ich wieder heim, in meinen Betrieb, in meine Schulklasse. Stunden der Gottesnähe. Hier ist gut sein. Hier würde ich am liebsten bleiben. Aber Mose und Elia sprechen mit Jesus von den Aufgaben, die in Jerusalem warten. Sie sprechen von dem Ausgang, den er sollte in Jerusalem nehmen. Stunden der Gottesnähe sind Stunden der Stärkung. Unser Gott verheizt uns nicht. Er lässt uns nicht in die Aufgaben hinein ungekräftigt, sondern er kräftigt uns. Aber Stunden der Gottesnähe sind immer Stunden der neuen Beauftragung für uns. Bis einmal die vollkommene Welt Gottes kommt. Jochen Klepper hat einen eigenartigen Vers gedichtet in seinem Abendmahlslied für Männer. Das wird sich als der Sieg erweisen, dass du uns wieder in den Kampf gerissen, dass du uns gebrauchen willst, dass du in dieser Welt Aufgaben für uns hast, dass du nicht sagst, in dieser Welt ist nichts mehr zu holen, ich entrücke meine Leute zu mir, sondern nein, ich schicke sie in diese Welt, wie ich Jesus hineingesandt habe, so wie Mose beauftragt wurde, dort am brennenden Busch, wie Jesaja beauftragt wurde, als er gesandt wurde, Jesaja 6, als er den Herrn sah. So wie Jakob beauftragt wurde, als er im Traum die Himmelsleiter sah und den Auftrag bekam, wenn du zurückkommst und hier wieder an dieser Stelle bist, dann sollst du den Altar bauen und Gott anbeten. Als Saulus vor Damaskus die Herrlichkeit Jesu sah, da hieß es, dass Gott ihn zu einem auserwählten Rüstzeug machen will. Da hat Paulus gefragt, was willst du, dass ich tun soll? Wenn Zeichen der Gottesnähe da sind, auch wenn es in diesen Tagen uns geschenkt wird, dass unser Gott uns begegnet, dann rüstet er uns für neue Aufgaben. Stunden der Gottesnähe sind Stunden der Beauftragung. Jetzt lassen Sie uns ein wenig über diese Beauftragung reden. Mose und Elia erschienen verklärt und reden von dem Ausgang, welchen Jesus zu seiner Erfüllung bringen sollte, zum Ziel bringen sollte in Jerusalem. Ich versuche mir es vorzustellen, wir wissen von dem Gespräch nichts. Und wenn immer manche Leute sagen, in der Bibel haben sich die Leute ebenso vorgestellt, was wohl Jesus gesprochen haben könnte. Nein, nein, der Petrus, der sagt, meine Augen waren voll Schlafs, ich habe nichts gehört. Die erfinden nicht ein Gespräch zwischen Mose und Jesus, zwischen Elia und Jesus. Die Zeugen der Bibel sind sehr zurückhaltend, wenn sie nichts Genaues wissen. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Wir haben keine Märchendichter in der Bibel. Und trotzdem können wir uns ja vorstellen, ich sage nur mal vorstellen, jetzt ist Fantasie, was denn wohl Mose und Elia gesprochen haben könnte mit Jesus. Ich könnte mir vorstellen, dass der Mose gesagt hat, Jesus, ich war der Befreier Israels, mich hat Gott gebraucht. Ich durfte das Volk Israel aus der Knechtschaft herausführen. Ich durfte Wunder tun, dass sie täglich Gottesspeise bekamen. Ich durfte mit meinem Stab ins Rote Meer schlagen und es ist ein Weg draus geworden. Ich durfte dem Volk Gottes die 10 Gebote geben. Ich durfte sie bis an die Grenze des verheißenen Landes führen und deutlich machen, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Und alles hat keinen Wert gehabt. Es ist ein ungehorsames Volk gewesen. Und unser Weg durch die Wüste war gesäumt von den Gräbern derer, die in der Wüste zurückblieben, weil der Zorn Gottes über ihnen war. Ich konnte sie innerlich nicht ändern. mit allen Hilfen Gottes, die ich ihnen vermitteln konnte, als ich den Gottesdienst in der Stiftshütte einsetzte, zusammen mit Aaron, als ich die Opfergesetze gab, wie es das Sühnopfer gibt und das Schuldopfer und den Versöhnungstag. Jesus, es braucht noch ein anderes Opfer. Du musst hinausgehen aus dem Lager und die Schmach tragen und für sie leiden. Es braucht noch ein ganz anderes Opfer. Das ist jetzt erfunden. In der Bibel steht bloß, Mose und Elia sprachen von dem Ausgang, welchen er sollte zu Jerusalem nehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Elia gesagt hat, Herr Jesus, ich habe um Israel geeifert. So hat es ja Mose am Berg Horeb gesagt. Herr, es hat gar keinen Sinn mehr. Ich bin zerbrochen an diesem Volk. Ich bin fanatisch eingetreten, wie überhaupt einer um dieses Volk eifern konnte, aber es hat keinen Wert. Ich habe auf dem Berg Karmel dafür gesorgt, dass sie schließlich lauthals gerufen haben, der Herr ist Gott, dass sie mir noch geholfen haben, dass es keine Baalspriester mehr gibt. Aber schon am nächsten Tag hat die Isebel ihr Haupt wieder gehoben. Das Herr hat da gar keinen Wert. Selbst beim größten Einsatz kann ich dieses Volk nicht ändern. Herr, es braucht einen, der von innen heraus dieses Volk anders macht. Könnte ich mir vorstellen, dass Elia so gesprochen hat. Aber hier steht nur, sie sprachen über den Ausgang, welchen Jesus sollte zu Jerusalem nehmen. Mose und Elia, beides an ihrem Auftrag zerbrochene Leute. Mose ist selbst nicht ins verheißene Land gekommen. Ein Elia, der unter dem Dornbusch liegt und sagt, Herr, ich bin nicht wert, bin auch nicht besser als meine Väter. Es ist genug, mach Schluss. Zerbrochene Leute. Am Volk Gottes zerbrochen, an ihrem Auftrag zerbrochen. Und nun sind sie die beiden Investiturzeugen, die beiden Zeugen der Amtseinsetzung, die sagen, du musst den Weg gehen, den wir nicht gehen konnten. Du musst erfüllen. So wie Mose, 5. Mose 18 gesagt hat, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Und den sollt ihr hören. Du bist der, der die eigentliche Arbeit, die ich angefangen habe, zum Ziel bringen wird. Stunde der Beauftragung. Und jetzt ein drittes, Stunde des göttlichen Redens. Da ist plötzlich diese Wolke, die ja immer sichtbares Zeichen der unsichtbaren Gegenwart Gottes ist, schon auf dem Sinai, bei der Himmelfahrt Jesu, da ist die Wolke. Er ward aufgehoben zusehends, dass man sehen konnte, und dann kommt die Wolke. Das heißt ja nicht, er wurde aufgehoben in die Wolken, sondern er wird aufgehoben, da schwebt er und dann kommt die Wolke und nimmt ihn vor ihren Augen weg. Und die Jünger wissen, er ist bei dem unsichtbaren Gott, der gegenwärtig ist, überall in seinem weiten Universum. Die Wolke ist da und dann kommt die Stimme aus der Wolke. Und sie erschraken, als sie die Wolke sahen. Und dann hören sie die Stimme, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Bei Matthäus 17 heißt es, diese Stimme aus der Wolke, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und im zweiten Petrusbrief haben wir es gehört, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, wir haben seine Stimme gehört. Das ist die kürzeste Investituransprache. Ich muss ja als Dekan, das sind sehr viele schöne Aufgaben, ich darf sehr viel Investituren, Amtseinsetzungen von Pfarrern halten, aber vor einem habe ich immer Angst, wenn die Investiturzeugen nach der Predigt vom Pfarrer und nach meinem Ansprächle und nach den vielen Schriftlesungen ausholen zu einer längeren Ansprache. Ich sage ihnen immer, ich sage ein Bibelwort und es langt. Aber dann fangen die an, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie jetzt schon 20 Jahre sich kennen über Studienzeit und sie wollen ein Wort von Martin Luther und dann zitieren sie noch einiges dazu. Und wenn man denkt, jetzt ist Schluss, dann legen sie das Wort von Martin Luther auch noch aus. Also das ist furchtbar oft. Die kürzeste Investituransprache, die ich je erlebt habe, hat Gott selber gehalten. Dies ist mein lieber Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen, den sollt ihr hören. Amen. Und das ist noch eine Investituransprache, die komprimiert ist aus drei Bibelstellen. Gott zitiert die Bibel. So wichtig nimmt Gott die Bibel, Alte Testament, das Wort. Dass Gott nicht sagt, naja, das haben die Propheten und der Mose geschrieben, aber das Eigentliche sage ich ja selber. Nein, suchet in der Schrift. Da meint Jesus auch schon das Alte Testament, das Neue war ja noch gar nicht da. Ihr meint, ihr hättet das Leben darin, mehr als Leben, sie ist die von mir zeugt. Jetzt also die drei Stellen. Die erste Stelle, dies ist mein Sohn. Psalm 2, Vers 7. Der große Psalm, der im Grunde genommen eine Zusammenfassung dessen ist, was Weltwirklichkeit ist. Die Heiden und die Völker toben vergeblich. Sie halten Ratschlag, wie können wir von uns werfen die Seile Gottes. Wir wollen nicht an Gott gebunden sein. Wir wollen die Weltgeschichte selbst machen. Da ist auf einen Nenner gebracht, was die Weltgeschichte bestimmt. Wir. Wir machen das und nicht Gott. Die Weltgeschichte als die große Rebellion gegen Gott. Wir wollen ohne Gott auskommen. Aber der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem Berg. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und durch das ganze Alte Testament, seitdem der Prophet Nathan dem David gesagt hatte, 2. Samuel 7, einen wird Gott erwecken, der soll auf deinem Thron sitzen, dem wird er das Königreich bestätigen. War das Rätselraten, wer ist's? Ist der Salomo? Ist der Hiskia? Ist der Josia? Jetzt kommt die Auflösung auf dies Fragen durch Jahrhunderte hindurch. Du bist's, Jesus. Du bist der Sohn. Dich habe ich eingesetzt. In dir sind meine Pläne gebündelt. Dir wird die Herrschaft nicht entwunden werden. Petrus sagt, wir haben es gehört, wer da gemeint ist. Wer der ist, mit dem Gott seine Pläne zum Ziel führen will. Du bist der Sohn. Zweites Zitat, Jesaja 42. Gleich ab Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, ich. Halte ihn, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen. Seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Aber das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit, dass du das Licht der Heiden sein sollst. Noch einmal, der Weltplan Gottes bis zu den Inseln, bis zu den fernsten Heiden, auch wenn hier der ist, der gar nicht großes Tamtam macht, nicht großes Aufsehen macht. Jesus hat selten große Predigten gehalten. Im Normalfall war er bei dem Hauptmann von Kapernaum, beim kananäischen Weiblein, bei dem Kranken am Teich Bethesda. Es wird uns Einzelgeschichte erzählt, dass Jesus geknickte Leute nicht vollends zerbricht, sondern aufrichtet. Der ist mein Auserwählter, an dem habe ich Freude. Da können die Menschen sagen, was will denn der Rabbi von Galiläa, der hat doch die Welt nicht verändert. Doch, das ist mein Auserwählter, sagt Gott. An dem hat meine Seele wohlgefallen. Er wird nicht schreien noch rufen, bis er das Recht unter die Heiden bringt. Und noch bis Papua Neuguinea werden sie auf seine Weisung warten. Das ist der Plan Gottes mit dem ohnmächtigen, verachteten Jesus. Die dritte Stelle, die Gott zitiert, 5. Mose 18, ich habe es vorhin erwähnt, 5. Mose 18, Vers 15, wo Mose sagt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern, den sollt ihr hören. Und damit wird das Stichwort aufgenommen, das in Israel immer wieder gebetet wird seit Jahrtausenden, 5. Mose 6, Schma Israel, bewegend, wenn man in der Stuttgarter Synagoge ist und dann diese Gebetsrufe hört. Schma Israel, höre Israel, höre. Wir haben einen redenden Gott. Das ist aufgenommen von Petrus. Es wird einer kommen, ein Prophet wie ich, aber noch ein größerer, wichtiger. Den sollt ihr hören, hör doch. Das nimmt Gott auf in dieser Investituransprache. Dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Den sollt ihr hören. Wenn Menschen sagen, wenn das schon der Sohn ist, der gegen die Rebellion der Völker eingesetzt ist, was können wir tun? Was müssen wir tun zur Veränderung der Welt? Nichts tun, hören. Wir haben alle miteinander noch viel zu wenig gehört, wir sind noch viel zu wenig aufgetankt mit dem lebensschaffenden Wort unseres Gottes. Und deshalb auch keine Enttäuschung, als es heißt, als die Wolke verschwand, sahen sie niemand als Jesus allein. Er war da mit seinem Wort, der Petrus, der gesagt hat, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, von dem sie wussten, diese Worte gehen weiter. Die Emmausjünger, die empfinden, auch wenn sie gar nicht begreifen, dass Jesus da ist, brannte nicht in uns unser Herz, als er mit uns redete. Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Wir können es hören. Gott teilt uns sein herrliches Wort zu. Wir haben einen Jesus, der zu uns redet, auch durch die Schrift. Deshalb sagt der Petrus bei der Stelle, die wir am Anfang gelesen haben, 2. Petrus 1, wir haben ihn gehört, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen, wir haben seine Stimme gehört auf dem Heiligen Berg, wir haben desto fester, umso fester das prophetische Wort. Wenn Gott schon selber die Bibel zitiert, das Alte Testament zitiert, wenn es ihm nicht zu wenig ist. Leute, dann lasst uns noch mal ganz neues Altes Testament aufschlagen. Wenn das so wichtig ist, dann sind das nicht Träume von ein paar frommen Menschen, sondern lasst uns hören, was Gott für einen Plan hat mit den Menschen, die Erde sind und zu Erde werden. Gott hätte ja die Weltgeschichte mit 1. Mose 3 aufhören lassen können, mit dem sündigen Menschen. Dann fängt Gott neu an durch einen Abraham. Durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Er fängt neu an mit einem David. Ich will einen deiner Nachkommen erwecken, dem will ich das Reich bestätigen. Er fängt an, dass er verheißt, ich will einen neuen Bund mit euch machen. dass man nicht einander lehren muss, erkenne den Herrn, sondern ich will euer Sünde vergeben und will euch ein neues Herz geben. Und Gott verheißt, dass er die Sünden abwaschen wird durch den, der unsere Sünde trägt. Wir meinten, er sei von Gott gestraft und geplagt, aber er trägt unsere Schuld. Deshalb wird er die Starken zum Raube haben. Und deshalb wird der König kommen und Zion kann sich freuen, auch wenn er arm und armselig einreitet in diese Welt. Und über uns, die wir seinen Namen fürchten, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Wir haben dies prophetische Wort der Bibel fest. Wir sind nicht klugen Träumen gefolgt, nicht Fabeln, sondern in Jesus hat Gott mit dieser komprimierten, herrlichen Investituransprache gesagt, alles, was niedergelegt ist an Plänen, an Ankündigungen meines Handelns, habe ich Jesus anvertraut. Philipp Friedrich Hiller hat unter seinen Bibelliedern den Vers, Jesus ist der Kern der Schrift, weil in ihm zusammentrifft, was vom Alt- und Neuen Bund je in Gottes Buche stund, komprimiert in Jesus. Da hat Gott wirklich festgelegt, das ist mein Sohn, der meine Pläne ausführen wird. Wir stehen auf festem Grund. Ganz klar, dass Gott seine Pläne Jesus anvertraut hat und dafür gesorgt hat, dass nichts mehr davon geändert wird. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und für den Petrus war das seit jener Stunde auf dem Heiligen Berg ganz eindeutig klar, bei Jesus stehen wir auf festem Grund, klarer kann es gar nicht mehr gemacht werden. Was will denn irgendein Professorlein kommen und das anzweifeln? Gott, ich habe Gott gehört. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ihr könnt euch darauf verlassen, ich war auch ein skeptischer Mensch. Ich bin nicht auf alles hereingefallen. Ich habe es gesehen. In ihm sind die Pläne Gottes gebündelt. In ihm ist die Wahrheit. Wir stehen auf festem Grund. Aber es kann sein, dass ich von dem festen Grund Gottes weggehe. Bei Gott ist nicht wackelig. Bei Jesus ist nichts wackelig. Aber bei mir kann es wackeln. Deshalb ist so wichtig, dass der zweite Petrusbrief beginnt mit dem Segenswort: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Und der zweite Petrusbrief schließt: Hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der ruchlosen Leute verführt werdet und fallet aus eurem festen Stand. Die Sache ist fest. Es ist nicht so, wie uns immer gesagt wird, ja, mit dem Jesus, ob der wirklich gelebt hat und auferstanden ist. Das ist fest. Da gibt es gar keinen Zweifel. Aber wir können Wackelpeter sein und aus dem festen Stand herausfallen. Deshalb wachset in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der Gott aller Gnade, der uns berufen hat, der kann uns auch gründen, dass wir den festen Stand haben. Aber jetzt wird es höchste Zeit, dass ich aufhöre, wenn alle Geräte schnackeln. Na heißt, das ist doch geschickt. Früher, wenn die Leute bloß auf Uhr gucken, hat man gemerkt, jetzt ist noch langsam Zeit. Und wenn sie so gemacht haben, hat man gewusst, das ist höchste Zeit. Jetzt heute, wenn es immer Batsch, Batsch, Batsch macht, dann weiß man also, jetzt hast du die Kassetten vollgesprochen. Jetzt wollen wir miteinander aus Philadelphia aufschlagen, ein Lied, Vers, den wir miteinander beten wollen. 339. 339, Vers 5.
5. Wollen wir miteinander beten vor dem Herrn, der uns gründen kann. Du hast guten Grund gelegt. Jesus, der mein Eckstein ist, wird durch keine Macht bewegen. Ihn verrücket keine List. Lass mich fest auf ihm bestehen, nimmermehr zugrunde gehen, wenn sich Macht und List bemühen, mich von Christus abzuziehen. Amen.